Moin, Lukas.
Moin, mein Lieber.
Eigentlich müsste ich natürlich Grüezi sagen, weil du befindest dich in der Schweiz und lässt es dir da gut gehen und hast wahrscheinlich schon die Blutgruppe Käse. Käse war der Spieltag nicht, es war ein besonderer Spieltag, da können wir gleich nochmal drauf eingehen. Worüber wollen wir heute sprechen?
Ach du, lass uns gerne mal ein bisschen international gucken, da hat sich ja auch was getan. Dann habe ich noch eine Kleinigkeit mitgebracht, das ist aber, also ist nichts Weltbewegendes, aber eine Überraschung und ansonsten natürlich 3 aus 9.
Ja, so machen wir das, dann gehen wir erstmal rein, Folge 66, Udo Jürgens mit 66 Jahren, mit 66 Folgen, da fängt das Leben an, los geht's. Ich habe auch mal wieder eine kleine Einstiegsfrage für dich. Und zwar bin ich auch beim Stöbern durch die internationalen Ergebnisse des Fußballs nach Frankreich gewandert und habe gesehen, dass ein junger Spieler namens Mika Biret den 3. Hattrick in 5 Spielen gemacht hat. Der ist im Winter erst zu Monaco gewechselt und rasiert da gerade die Ligue 1. Und da wollte ich mir die Mühe machen und gucken, wie viele gute Spieler in ihrer ganzen Karriere vielleicht nur 3 Hattricks geschafft haben. Also welche Stürmer vielleicht einfach insgesamt sehr gut waren und dann aber trotzdem so viele Hattricks gar nicht gemacht haben. Das Ergebnis habe ich nicht gefunden, das kann ich dir schon mal sagen. Ich habe aber was anderes gefunden. Und zwar gibt es ja einen Hattrick, 3 Tore in einem Spiel, aber es gibt auch den lupenreinen Hattrick. Und da ist meine Frage jetzt an dich, ein lupenreiner Hattrick, 3 Tore ohne einen anderen Spieler, der in der Zwischenzeit ein Tor geschossen hat, sei es das gegnerische oder das eigene Team. Mhm. Das heißt, innerhalb von einer Halbzeit, das muss es auch sein, und dann wirklich 3 aufeinander folgende Tore. Mhm. Wie viele dieser lupenreinen Hattricks gab es in der Geschichte der Fußball-Bundesliga? Das ist eine Schätzfrage. Du musst es nicht genau wissen.
7.
Okay, ein bisschen mehr. Ich fand nämlich auch, dass es, also es sind 123. Ich dachte, Alter, es wären, was? Ja, es da tatsächlich ganz schön viel. Ich dachte, es wären sogar noch mehr im ersten Moment. Dann habe ich aber gesehen, okay, das ist der lupenreine Hattrick. Und dann fand ich es doch krass, dass das im Schnitt, wie oft passiert, alle 153 Spiele.
Das finde ich krass.
Das ist krass, ne? Das sind fast 5 Jahre. Nee, das ist Quatsch, weil es spielen ja, also Spieltage wären es 5 Jahre, aber es sind ja immer 9 Spieltage. Aber trotzdem, es vergeht relativ viel Zeit zwischen einem lupenreinen Hattrick und Rest in Peace Gerd Müller, absolute Legende. Er hat 7 lupenreine Hattricks in seiner Bundesliga-Karriere erzielt.
Jesus Christus. Also das finde ich wirklich krass. Du merkst ja, ich habe sehr, sehr daneben geschätzt, dass es über 100 sind, sogar über 120. Oder 130, boah, finde ich wild.
Ja, es werden aber auch gefühlt so ein bisschen exponentiell nicht ganz, aber es werden auch mehr in den moderneren Spielzeiten. Also wenn ich so gucke, da sind teilweise wirklich ein paar Jahre ins Land vergangen, bis es mal wieder gab, zum Beispiel vom 87. bis zum 88. lupenreinen Hattrick. Robert Wittek, 2005, 2006. Am 11.03.2006 und dann erst wieder 1,5 Jahre später durch Ivica Olic beim 4:1 gegen Stuttgart für den HSV. Das heißt, 1,5 Jahre sind da vergangen und wenn man jetzt mal so guckt, dann haben wir in den letzten 1,5 Jahren, da haben wir schon einige, da haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lupenreine Hattricks. Also das ist, Zeitabstände werden ein bisschen geringer, weil es ja auch einfach daran liegt, dass die Schere zwischen den Vereinen teilweise einfach deutlich auseinander geht und dann eben größere Clubs, bessere Teams vielleicht auch häufiger mal einen Hattrick schießen. Guirassy war jetzt gerade der jüngste Torschütze, der das geschafft hat, zusammen mit Alexis Claude Maurice. Und das gab es nämlich noch nie. An einem Tag 2 lupenreine Hattricks. Das ist ein absolutes Novum.
Das ist ja verrückt, Lutz.
Ja, ich spitte Facts. Das war der kleine Ausreißer in die Ligue 1. Ja, krasser Typ, ey, von Sturm Graz zu Monaco gewechselt, der Mika Biret. Muss ich sagen, das ist jetzt auch eigentlich ein Sprung, den vielleicht auch nicht so ganz viele schaffen, eine bessere Liga und dann direkt so loszulegen. Der hat jetzt 10 Tore in 7 Spielen, glaube ich. Ja, schauen wir mal, wo die Reise von dem Jungen hingeht. Sieht auf jeden Fall ganz gut aus bisher. Und was hast du denn sonst noch so an internationalen Themen mitgebracht? Weil ja, wir könnten über die zweite Liga sprechen. Von mir aus können wir das einfach skippen und einfach abkürzen, indem wir sagen, es bleibt weiter spannend.
Wenn das Spiel heute von euch anders ausgegangen wäre,
hättest
du sehr gerne drüber reden wollen.
Dann hätten wir das ist eine Sonderfolge. Hätten wir eine Sonderfolge Davy
Selke Fußball. Die große Dino-Sonderfolge.
Ja, ist so. Hätten wir hier natürlich eingeschoben. Ich bin fein damit. Ich glaube, du auch, wenn wir einfach sagen, es bleibt weiterhin eng. Zwischen Platz 1 und 5 sind genau ein Punkt. Mhm. Zwischen Platz 1 und 9 sind es 6 Punkte. Also selbst Karlsruhe, die euch jetzt geschlagen haben, die sind eigentlich noch mitten in der Verlosung. Es bleibt alles beim Alten. 5 Spiele in die eine Richtung bist du oben, 5 Spiele in die andere Richtung bist du irgendwo im Niemandsland. Das geht ganz schnell. Von mir aus können wir Richtung international weitermachen, weil das ist ja auch der Weg, den der HSV einschlägt.
Genau, und auch die Paderborner, die euch geschlagen haben, sind natürlich jetzt auch wieder mitten in der Verlosung. Also den Seitenhieb möchte ich gern zurückgeben.
Das ist okay.
Ja, machen wir. Ich habe ja gerade schon angekündigt, eingangs. Ich habe eine kleine, es ist keine wirkliche Überraschung, weil vielleicht hast du es auch mitbekommen, aber es ist auf jeden Fall ein Schmankerl, das ich aufgeschnappt habe, über das ich mit dir sprechen möchte. Und zwar haben die Herrschaften, und ich denke, es waren wirklich die Herrschaften, es würde mich wundern, wenn eine Frau mit im Board sitzen würde, der IFAB, also des International Football Association Boards, mal wieder auf ihrer Jahrestagung in Belfast zusammengesessen und hatten eine gute Zeit. Die haben sich da wahrscheinlich in so einem, weiß ich nicht, holzvertäfelten XXL Super Luxus 3 Sterne Trüffel Meetingraum bei Schnittchen überlegt, was könnten wir uns denn jetzt wieder Schwachsinniges ausdenken, um das Fußballregelwerk noch ein bisschen bekloppter zu gestalten. Ach ja, wir haben ja selber nie Fußball gespielt, aber spielt das hier eine Rolle? Nein, überhaupt nicht, scheiß drauf. So, was ist dabei rausgekommen? Dir ist ja bekannt, dass Torhüter bis jetzt, so dieses Regelwerk, den Ball 6 Sekunden festhalten durften. Und eigentlich,
In der Theorie.
Und eigentlich sollte das, wenn es denn ein Vergehen war, also länger als 6 Sekunden, mit einem indirekten Freistoß geahndet werden. Ich weiß nicht genau, wie viele von diesen indirekten Freistößen du jemals
gesehen hast. Ich habe noch nie einen gesehen.
Ich glaube, ich habe einen.
Noch nie.
Ja, ich glaube, ich habe einen gesehen. Und im Grunde ist ja die Idee dahinter gar nicht so verkehrt, zu sagen, wir müssen irgendwas tun, damit Zeitspiel, auf das wir alle keine Lust haben, irgendwie in den Griff bekommen wird. So, jetzt haben sich die Herrschaften gedacht, weißt du was, lass uns die Regel mal anfassen. Und das mit dem indirekten Freistoß hat ja bis jetzt nie geklappt. Neue Regel, ab Juni, wenn der Torhüter den Ball zu lange in der Hand hält, gibt's keinen indirekten Freistoß mehr, sondern einen Eckball. Also ist jetzt die Regeländerung, dass zukünftig halt ein Eckball gepfiffen werden soll für den Gegner, logischerweise. Aber weil das ja langweilig
ist. Das wäre sonst geil.
Ja,
das wäre geil, wenn zu lange in der Hand gehalten, oh geil, wir kriegen eine Ecke.
11 Meter. Ja. Und dann haben sie sich gedacht, das ging jetzt zu schnell, einfach nur zu entscheiden, dass aus dem indirekten Freistoß ein Eckball wird. Was machen wir denn noch mit der Regel? Ach ja, völlig ad absurdum, wir machen aus den 6 Sekunden 8 Sekunden. Also lautet die Regel jetzt, man darf den Ball nicht mehr 6, sondern 8 Sekunden in der Hand halten und dann gibt's, falls es länger dauert, einen Eckball. Da frage ich mich, ob die alle irgendwie zu heiß gebadet wurden. Es ist doch gerade nicht Sinn der Übung, das Zeitspiel zu fördern. Bleib doch bei den scheiß 6 Sekunden. Mach von mir aus 5 draus. Gib von mir aus einen Eckball statt einen indirekten Freistoß, aber zieh die Regel auch durch. Aber warum zur Hölle macht man jetzt 8 Sekunden aus den 6 Sekunden? Kannst du mit... Ich bin einfach mal auf eine Erklärung. Hast du eine Theorie? Auf deinen Erklärungsversuch bin ich sehr gespannt.
Ich habe die Theorie, dass 8 Sekunden deutlicher sind als 6. Lass mich das weiter ausführen.
Ich bin gespannt.
Die Deutlichkeit, je länger du diese Regel machst, desto eindeutiger ist, okay, jetzt hat der Torwart den Ball wirklich einfach sehr, sehr lange in der Hand und dann muss man das jetzt auch ahnden. Das ist so meine Theorie, dass sie gesagt haben, okay, wir geben da ein bisschen Puffer und wenn wir dann merken, okay, es ist jetzt einfach zu lang, dann ist man auf der sicheren Seite, weil man gesagt hat, okay, ihr habt jetzt sogar mehr Zeit und jetzt hältst du dich immer noch nicht dran, dann gibt's jetzt diese Strafe. Aber ich finde das auch eine komplett unnötige Regeländerung, weil es scheitert ja einfach jetzt auch schon an der Durchsetzung. Und ja, vielleicht, weil so ein indirekter Freistoß einfach eine zu harte Strafe ist. Und da finde ich das dann eigentlich ganz gut, dass man sagt, wir wollen es häufiger durchsetzen. Es ist aber für einen relativ kleinen Regelbruch, weil wenn das jetzt wirklich nur 2-3 Sekunden mehr oder weniger sind, dadurch gewinnst du das Spiel nicht. Aber dann einen indirekten Freistoß auf einmal gegen dich zu bekommen, ist halt eine super harte Bestrafung. Und deswegen hoffe ich darauf, das ist dann meine Theorie, dass sie gesagt haben, okay, ihr habt ein bisschen mehr Zeit, ein bisschen mehr Toleranz, aber wir wollen das jetzt viel häufiger bestrafen und dann gibt es halt reihenweise Eckbälle. Und dann finde ich das sogar auch gut. Also die Regeländerung, ich habe sie eigentlich positiv aufgenommen. Ich kann dein Fragezeichen da verstehen, weil solange die das nicht einfach umsetzen, dann könnt ihr die Regel auch noch 100-mal ändern. Dann passiert ja auch nichts. Deswegen meine Hoffnung, mehr Toleranzzeit, aber dafür deutlich mehr Umsetzung und Bestrafung in Form von Eckbällen.
Hm. Na gut. Ja. Lassen wir mal so stehen.
Ja, also wie gesagt, also um das nochmal für mich auch irgendwie selber, wenn ich das ausspreche, nochmal deutlich zu machen. Wenn die das nicht umsetzen, dann ist es mal wieder so eine Regeländerung, die einfach für den Arsch ist, weil wir sehen es ja auch schon bei der Kapitänsregelung, dass nur der Kapitän mit dem Schiedsrichter sprechen darf. Das klappt ja auch vorne und hinten nicht. Du siehst ja immer noch die ganzen Spieler wild gestikulierend. Ja, es ist vielleicht nicht mehr ganz so diese Rudelbildung um den Schiedsrichter und dass jeder nochmal was zu sagen hat, das ist weniger geworden, weil die Schiedsrichter auch, zumindest in meiner Wahrnehmung, hier und da dann auch mal schneller eine gelbe Karte gezückt haben für Spieler, die nicht der Kapitän sind. Aber auch da, das ist einfach eine zu laxe Regelauslegung. Und deswegen, es hängt alles an der Umsetzung. Wenn die es nicht umsetzen, dann haben wir hier gerade 5 Minuten komplett unnötig darüber gesprochen und die haben wahrscheinlich noch viel länger unnötig in Belfast gesessen. Gucken wir mal, was sie da machen. Ich hätte die Änderung jetzt nicht gebraucht, eher eine konsequente Umsetzung.
Schön, was du erwähnst, nämlich die Kapitänsregelung. Die wird in so einem Nebensatz zum Ende des Artikels noch kurz mit abgefrühstückt. Da heißt es nämlich, die soll jetzt auch endlich konsequent durchgesetzt werden. Naja, und um das ganze Bild so schön abzurunden, sagen sie sich, eingeführt wird das dann ab dem 14. Juni bei der tollen Club-WM, die ja ins Haus steht. Also das riecht schon wieder nach einer völligen Katastrophe. Ich habe aber noch einen anderen Schmankerl mitgebracht für dich, denn ich bin irgendwie mal das weiß ich auch gar nicht, wie ich da hingeraten bin, wo ich so recht überlege. Auf jeden Fall bin ich plötzlich ins Transfermarkt.de Forum geraten. Und ich bin
das ist immer ein guter Weg, ja.
Ja, und ich bin da auf einen sehr alten und ulkigen Thread gestoßen, der da heißt, ab wann ist man ein Erfolgsfan? Und es wird munter diskutiert über die Frage, Jesus, ab wann man ein Erfolgsfan ist. Recht spannend, sich da mal so durchzuklicken. Ich möchte die Frage einfach mal hier so in den Raum stellen. Lieber Lutz, ab wann ist man denn ein Erfolgsfan?
Das finde ich schwer zu definieren, weil streng genommen könnte man mir auch vorwerfen, Erfolgsfan zu sein, weil ich bin Fan des HSV. Ich war früher Anhänger oder zumindest Sympathisant von St. Pauli, weil meine Eltern mich da häufiger mit hingenommen haben. Und dann war ich das erste Mal im Volksparkstadion und das war alles deutlich größer. Es suggerierte mehr sportlichen Erfolg, weil das halt einfach alles moderner war. Und das hat mich in dem Moment sehr begeistert, dass ich völlig unabhängig vom sportlichen Abschneiden, außer dass ich mitbekommen habe, dass sie irgendwann mal in der Champions League waren und dieses 4-4 gegen Juventus Turin hatten, das suggerierte, wie gesagt, mehr Erfolg und da habe ich dann gedacht, das finde ich jetzt irgendwie schon einfach aufregender. Das ist wahrscheinlich, das hat mich einfach mehr begeistert. Da kann man natürlich streng genommen nach Definition irgendwie auch sich das so zurechtwursteln, dass man sagt, du bist jetzt Erfolgsfan, weil der kleine Verein reicht dir nicht mehr. Ich persönlich definiere einen Erfolgsfan so, dass es jemand ist, der grundsätzlich relativ wenig mit dem Sport Fußball am Hut hat und sich dann sagt, ich möchte aber jetzt irgendwie Fan sein und sich dann einfach die erfolgreichste Mannschaft zu dem Zeitpunkt aussucht, völlig unabhängig von Lokalität, von der Geschichte, wo man selber vielleicht herkommt, was die ersten Erfahrungen mit Fußball sind. Das wäre so meine Definition. Also bestes Beispiel, ich fange morgen an, Fußballfan zu werden. Ich gucke auf die Tabelle und die letzten 10 Jahre und sage, Ja, ich werde Bayern-Fan. Das ist für mich ein Erfolgsfan.
Finde ich eine schöne Erklärung. Damit kann ich irgendwie leben. Ich habe noch eine letzte Sache mitgebracht. Und das ist, also, mal wieder ein bisschen vom Klamauk weg Richtung Ernsthaftigkeit. Und ich muss aufpassen, dass ich mich nicht in Rage rege. Das schon mal als kleiner Disclaimer. Hast du mitbekommen, was sich zwischen Crystal Palace und Millwall im FA Cup abgespielt hat?
Ich habe es mitbekommen am Rande über Social Media, über TikTok habe ich einmal das Foul gesehen. Ich habe die Sprechchöre der Millwall-Fans gesehen und auch die ein oder andere Stimme dazu, dass es eins der schlimmsten Fouls war, die TV-Moderatoren je gesehen haben. Und habe dann auch noch Stimmen vom Trainer gesehen, der irgendwie versucht hat, sich da auch noch rauszuwurschteln und sagen, ja, so schlimm war es jetzt irgendwie nicht. Also ganz, ganz bitterer Beigeschmack, weil die Fanchöre wirklich irgendwie so, was von wegen Let Him Die gerufen wurden von den Millwall-Fans. Keine schöne Sache. Hat mich ein bisschen an das Foul von Tim Wiese an Olic damals erinnert, was nicht ganz so schlimm ausgegangen ist, weil er ihn zum Glück nicht so sehr erwischt hat. Aber in dem Fall hat der Keeper von Millwall, Jean-Philippe Mateta, von denen es übrigens sehr, sehr viele geile Songs gibt, auch bei über Social Media. Und den feiern die immer richtig ab, die Crystal Palace Fans. Finde ich gut. Faden verloren.
Passt. Worauf ich hinaus wollte, alles richtig, was du sagst. Worauf ich hinaus wollte ist, der Schiedsrichter hat nicht initial rot gezeigt, sondern erst, nachdem sich der Video Assistant Referee gemeldet hat und gesagt hat, guck dir das doch gerne nochmal an. Erst dann hat der Schiedsrichter gedacht, oh, das ist wahrscheinlich eine rote Karte. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist das Maximum an Absurdität, was den Video Assistant Referee angeht, dass ich glaube ich jemals gesehen habe. Du weißt, ich bin sowieso kein Fan, deswegen greife ich mir jeden Strohhalm, der sich mir bietet, um irgendwie dagegen zu reden. Aber
das ist auch völlig okay.
Wie kann man denn bei so einem Foul, wo streng genommen das Leben des Gegenspielers riskiert wird, nicht in der Lage sein, on field direkt rot zu geben? Das stützt meine Annahme, dass die Schiedsrichter auf dem Platz umerzogen werden und es ihnen abtrainiert wird, wirklich Entscheidungshoheit auszuüben und sich einfach nur darauf zu verlassen, was aus dem Videokeller kommt oder auch nicht. Das ist doch nicht förderlich, Freunde. Das kann doch nicht euer Scheiß ernst sein. Sorry.
Ja, da kann ich dein Gefühl zu total nachvollziehen und den Eindruck gewinnt man ja auch, dass sie immer erstmal was laufen lassen, auch dann diese absurden, komplett offensichtlichen Abseitsentscheidungen, wo jemand 12 Meter im Abseits steht und die trotzdem warten, bis er den Ball berührt und dann aber an anderer Stelle teilweise, wo es einfach super knapp ist, ganz voller Enthusiasmus die Fahne hochgerissen wird und die sagen, ja doch, das habe ich jetzt schon mit meinem Auge gesehen, dass der 4 Zentimeter mit dem Knie im Abseits war. Da können wir die Diskussion auf jeden Fall nochmal aufmachen und das wäre dann wahrscheinlich zu groß für heute, aber die müssen besser werden. Die sind gut, die Schiedsrichter, und da wird auch viel immer drüber gemeckert. Du hast es aus Spanien immer mal wieder mitgebracht, was da mit Real Madrid und den Schiedsrichtern los ist. Am Ende hilft halt dieses System den Schiedsrichtern nicht. So, die haben keine Entscheidungshoheit mehr, dann werden die rausgeschickt, obwohl da vorher 3 Leute drauf gucken und müssen sich's trotzdem nochmal angucken, dann hast du als TV-Zuschauer hast schon diese ganzen Einstellungen gesehen und denkst dir, warum musst du da jetzt nochmal drauf gucken? Die sehen noch das Gleiche wie ich, plus noch mehr Einstellungen. Dieses ganze System, so wie es jetzt ist, ist einfach nicht förderlich und es nervt einfach unfassbar doll. Aber, kleiner Schwenk, nochmal wieder zurück zum HSV, Ivica Olic gegen Tim Wiese. Damals wurde auch nicht rot gezeigt für Tim Wiese bei der Aktion, was auch bei den Hamburger, bei den HSV-Fans für komplettes Unverständnis gesorgt hat. Aber passt ja irgendwie ganz gut. Damals gab es keinen Videoschiedsrichter und Tim Wiese ist mit einer gelben Karte oder ich glaube sogar überhaupt keine Karte davongekommen. Ich versuche das nochmal kurz nebenbei zu verifizieren. Mach du gerne kurz weiter. Aber ich meine, der hat nicht mal gelb gesehen.
Okay, wow. Das weiß ich nicht mehr. An das Foul erinnere ich mich selbstredend, wie es bestraft wurde, ob es bestraft wurde, keine Ahnung. Da bist du durch Olic und den
HSV gelb.
Näher dran.
Ja, gelb. Er hat gelb bekommen.
Trotzdem immerhin absurd. Also, okay. Ich kann gar nicht so richtig weitermachen, weil das waren meine 3 Themen, die ich heute auf dem Zettel stehen habe. Was hast du so erlebt?
Eine Sache habe ich noch. Das ist nur eine kleine Randnotiz. Ajax Amsterdam ist Tabellenführer in der Eredivisie in den Niederlanden. Das sah die letzten anderthalb Jahre gar nicht so aus, als würden die schon wieder so back to the top kommen. Die haben tatsächlich schon 8 Punkte Vorsprung, haben am Wochenende wieder gewonnen. Heute 1-0 gegen Almere City, die letzter sind. Das war also ein sogenannter Pflichtsieg. Punkt. Und Eindhoven hat nämlich verloren am Wochenende und da habe ich ein bisschen so durch die Vereine gebrowst und bin so ein bisschen auf die Torschützen gekommen und deswegen möchte ich dich fragen, wer die beiden besten Torschützen von Ajax Amsterdam in dieser Saison sind. Ob du da einen kleinen Guess hast. Ich sage dir einen kleinen Tipp, wenn du nicht sofort was im Kopf hast. Das führt in die Offi-Bundesliga zurück.
Ah. Boah, nee, aber das wäre zu wild. Klaassen ist ja auch noch, der spielt aber, glaube ich, auf der 8 oder auf der 10, ne?
Das ist ja aber richtig.
Ernsthaft, Ex-Bremer, ne?
Ex-Bremer, Davy Klaassen mit 7 Treffern aber auch nur und ein weiterer Bundesligist hat, ein ehemaliger Bundesligist oder Bundesligaspieler, der ist ja kein Verein, hat ebenfalls 7 Treffer.
Gut, das muss ja dann aber ein Stürmer sein. Wer stürmt denn bei Ajax, der Bundesliga-Vergangenheit hat?
Die Frage habe ich mir vorher auch gestellt.
Weiß ich
und,
nicht.
Ja, Wout Weghorst spielt mittlerweile bei Ajax Amsterdam und hat auch 7 Tore in 17 Spielen. Fand ich witzig, dass die beiden ehemaligen Nordlichter aus Wolfsburg bzw. Bremen die erfolgreichsten Torschützen dieses Jahr bei Ajax sind. Aber auch wild, dass du mit 7 Treffern besser Torschütze bist, obwohl die Tabellenführer sind. Das kennt man sonst eigentlich eher von Teams aus den unteren Gefilden der Tabelle, wenn die einfach nicht so viele Tore schießen, so wie Almere City, die nämlich ganze 15 Tore dieses Jahr geschossen haben, bisher in 24 Spielen. Oh, dann sind 7 viel und ein hoher Anteil. Aber bei 52 geschossenen Toren mit 7 der beste Torschütze deines Teams zu sein, da sieht man, da trifft eigentlich jeder mal. Finde ich ganz wild. Insgesamt haben die sogar 3 Spieler mit 7 Treffern, ein paar mit 4, einen mit 5 und ganz, ganz viele mit 1 und 2. Fand ich lustig und kleine Referenz nochmal zurück auf die Bundesliga, was dann ja auch der perfekte Übergang zu unserer Rubrik, unserer wöchentlichen Rubrik 3 aus 9 ist. Als kleiner Einstieg, Freiburg hat die Chance, etwas Großartiges zu vollbringen. Wir nehmen am Sonntagabend auf. Freiburg spielt gerade in Augsburg. Kiel hat in Berlin gewonnen. Und Kiel gegen Union, der Sieg, der Auswärtssieg, war der 8. Auswärtssieg an diesem Spieltag. Und Freiburg kann, wie gesagt, coole Dinge machen, indem sie einfach sagen, wisst ihr was, wir machen auch einfach einen Auswärtssieg. Und dann haben wir 9 Auswärtssiege. Und ich weiß nicht, gefühlt gab es das noch nicht. Wahrscheinlich gab es das irgendwann schon mal. Aber das ist wirklich einfach komplett crazy. Vor allem, wenn du dir die Konstellation der Spiele ansiehst, sind das jetzt auch keine Spiele, wo immer jeweils ein Underdog gegen einen absoluten Favoriten spielt. Und eigentlich hast du Minimum pro Spieltag, selbst wenn das der Fall ist, 1, 2 Überraschungen hast du ja immer und auch mal ein Unentschieden. Aber nein, bisher 8 Auswärtssiege und Augsburg-Freiburg noch 0-0. Es ist also alles möglich.
Stell dir mal vor, das hast du als Tapete bei Tipico gebaut. Einfach alles
Auswärtssieg. Ja, das ist eine heftige Quote.
Da kickt das Multiple so richtig doll rein.
Ui, ja, ui. Vor allem die Partien Leipzig-Mainz, damit können wir gleich einmal einsteigen, weil da hatte Mainz bestimmt eine saftige Quote. Kiel wird auch eine gute Quote bei Union gehabt haben, das Spiel haben wir nicht dabei. Und dann hast du da schon mal easy einen Multiplikator von 10 aus den beiden Spielen. Und da hast du eine saftige Quote, sag ich dir.
Nom, nom, nom. Lass uns gerne reingehen. Mit welchem Spiel möchtest du denn anfangen?
Chronologie ist alles, was mir wichtig ist. Und deswegen hier laut Kicker-Spielplan ist es die Partie Leipzig gegen Mainz, die wir auf dem Zettel haben. Stuttgart-Bayern haben wir rausgenommen. Wir reden so oft über Bayern und ich habe das Gefühl auch relativ häufig über Stuttgart in der letzten Zeit. Das soll trotzdem nicht unerwähnt bleiben, weil das ja schon auch eins der besseren Spiele an diesem Spieltag war. Die Bayern gewinnen 3-1. Festigen die Tabellenführung, aber jetzt geht es erstmal um die kriselnden Bullen aus Leipzig und Mainz im Aufwind. Was sagt man in Mainz? Helau? Ja, also weiterhin im Aufwind. Was sagt man? Helau, Allah? Was sagt man in Mainz?
Nee, ich denke eher Helau.
Ja, Loser. Alav ist das einzig Wahre. 2:1 gewinnen die Mainzer in Leipzig nach Rückstand. In der zweiten Halbzeit drehen sie das Spiel. Die beiden wichtigsten Akteure dieses Jahr, letztes Jahr, haben wieder zugeschlagen. Amiri nach Vorlage Nebel und Burkhardt nach Vorlage Amiri. Die Leute werden schon lauter, die Rufe werden lauter, die Leute auch und fordern Amiri zurück in die Nationalmannschaft, weil der weiterhin sehr, sehr gut in Form ist. Ja, Leipzig geht sehr, sehr früh in Führung, bereits nach 2 Minuten. Tolle Vorarbeit von Šeško, der sich da durchtankt, dann nochmal rüberlegt und dann ist ein bisschen durcheinander, bevor Xavi dann einnetzt. Ich mache das Spiel erstmal so für dich auf. Wie lange hat Rose noch Zeit? Die haben es schon gesagt, gegen Freiburg wird er auf der Bank sitzen. Ist das ein K.O.-Spiel? Ja, nein.
Ja, ist es. Denn du hast danach im Prinzip gegen Dortmund und Gladbach direkt zwei Konkurrenten, Mitkonkurrentenmannschaften, die dir auf den Fersen sind oder zumindest das Gleiche wollen, was du willst, nämlich den Platz in der Champions League. Von daher glaube ich, dass sie Freiburg noch geben und ja, dann wird durchgewechselt. Andererseits, wir haben auch nochmal eine Pause nach dem Spiel gegen Dortmund. Das würde sich anbieten, dann geht es nämlich erst Ende März weiter gegen Gladbach. Da haben wir schon häufig drüber gesprochen, was macht am meisten Sinn vom Zeitpunkt her? Gibst du einem neuen Trainer nochmal 2 Wochen? Das würde eher dafür sprechen, dass er noch 2 Spiele bekommt. Und natürlich abhängig davon, wie die ausgehen.
Ja, ich habe darauf auch gar keine klare Antwort, wie ich das sehe, was sie machen werden. Wo ich mir ziemlich sicher bin, oder ja, ich bin mir ziemlich sicher, sie werden sich zumindest mal umhören aktuell. Die werden mal bei dem einen oder anderen Trainer schon mal vorfühlen, damit die handlungsfähig sind. Das machen Top-Teams wahrscheinlich eh immer. Es sei denn, es läuft so wie letztes Jahr bei Leverkusen, da brauchst du die Fühler nicht ausstrecken. Wobei selbst da haben sie sicherlich schon mal die Fühler nach dem einen oder anderen Trainer ausgestreckt, weil da halt noch nicht die 100%ige Klarheit war, was mit Alonso passiert über den Sommer hinaus. Aktuell sieht es sehr sicher aus, dass er jetzt erstmal noch ein bisschen bleibt, hat ja auch verlängert. Aber deswegen, da werden sicherlich immer mal Gespräche geführt. Die Vereine müssen handlungsfähig bleiben und können sich gar nicht erlauben. Das macht der HSV wahrscheinlich regelmäßig, dass sie dann sagen so, oh ja, was machen wir denn jetzt? Gucken wir mal, wer jetzt die Trainer werden soll. Aber ich glaube, deswegen sind andere Vereine in besserer Position um die Champions-League-Plätze und in der ersten Liga vor allem, weil da, glaube ich, ein bisschen nachhaltiger gearbeitet wird. Das heißt, ich glaube, die gucken sich schon mal um. Ich würde mich nicht darauf festlegen, dass Freiburg ein K.O.-Spiel ist, auch wenn es dann natürlich schon sehr, sehr schlecht aussieht. Insgesamt der Abwärtstrend, der ist eindeutig und dann auch noch gegen den direkten Konkurrenten erneut zu verlieren. Erst gegen Mainz, jetzt gegen Freiburg, 2 6-Punkte-Spiele und die Champions League. Sieht nicht gut aus. Sie kommen überhaupt nicht in Tritt. Die haben nicht die Offensivpower, die sind hinten unsicher. Das sah schon mal deutlich besser aus von Leipzig.
Ja, mir ist das ehrlicherweise auch ein totales Rätsel, was den...
Mit der Truppe, ey.
Ja, und was den nicht erkennbaren Willen gefühlt angeht. Also ich habe denen jetzt auch wieder zugeguckt und dachte mir so, Männers, ihr macht nicht den Eindruck, dass ihr das Ding hier wirklich gewinnen wollt, dass ihr wirklich zu Hause gegen Mainz als Sieger vom Platz gehen wollt. Und das finde ich ehrlicherweise immer ein sehr, sehr gefährliches Zeichen. Spricht jetzt nicht unbedingt dafür, dass sie gegen den Trainer spielen. Es gab ja andere Signale aus den letzten Wochen, wo nach Toren mit Rose gefeiert wurde, auch sich Spieler verbal vor den Trainer gestellt haben. Und trotzdem hast du das Gefühl, die haben nicht so richtig Bock. Und ich weiß nicht, also, oder sagen wir es mal so, eine wilde Theorie wäre, dass die Truppe von Anfang an vor der Saison selber davon ausgegangen ist, dass sie um die Meisterschaft mitkämpfen werden, dass sie endlich soweit sind. Das Ding ist nun früh abgehakt.
Das wird nichts mehr, ja.
Ja, genau. Und es wirkt fast so, als hätte, wenn das so gewesen wäre, das unterstelle ich jetzt mal, als hätte dann alle Mann gesagt, ach ja gut, dann bringen wir das jetzt hier eben noch irgendwie zu Ende und gut ist. So wirkt das.
Ja, es wirkt auf jeden Fall nicht rund. Die gewinnen auch Spiele gegen vermeintlich deutlich schlechtere und da gehört Mainz dieses Jahr nicht dazu. Die sind sehr unangenehm zu spielen. Die machen das gut und haben jetzt auch noch mit 2 Spielern, die individuell einfach dieses Jahr nochmal auf einem weiteren hohen Level sind oder Amiri wieder da angeknüpft, was er in Leverkusen schon mal gezeigt hat. Aber Johnny Burkhardt einfach unfassbar gut, wie der das Tor macht. absoluter Mittelstürmer-Manier, nimmt den Ball gut mit, eine Drehung auf links, den Ball gelegt und dann schiebt er ihn ins lange Eck rein. Verteidiger viel zu weit weg, da brauchen wir nicht drüber sprechen, das ist einfach viel zu läppsch verteidigt, aber trotzdem macht er den in der Situation einfach sehr, sehr gut und du hast das Gefühl, wenn du Mainz so die Angriffe siehst und die spielen jetzt auch nicht die Sterne vom Himmel, dass du sagst, oh mein Gott, die drücken die an die Wand und die haben jedes Spiel, haben die 10 Großchancen, aber du siehst halt, dass gewisse Mechanismen da einfach ineinander greifen und gerade mit der Achse rund um Amiri und Burkhardt, auch Spieler wie Lee, das sind einfach spielerisch sehr, sehr gute Spieler und dann hast du da hinten so Kanten wie Jens und auch Da Costa und Hanche Olsen, du hast ja genug Erfahrung, das ist irgendwie eine ganz, ganz gute Kombination, Zentner dieses Jahr auch auf einem hohen Niveau zwischen den Pfosten, dass man vielleicht vor 2-3 Jahren auch noch nicht so mitgerechnet hätte, dass er dieses Niveau haben kann. Und dann kannst du auch schon mal gegen Mainz verlieren, aber gegen andere Gegner, die muss Leipzig halt einfach klar dominieren. Du kannst nicht gegen Union, Augsburg, Heidenheim aus den letzten 5 Spielen, da kannst du nicht 3-mal unentschieden spielen, wenn du um die Champions League spielen willst. Das funktioniert halt überhaupt nicht. Die haben bisher noch gar nicht so viel verloren in der Liga, jetzt auch gerade in den letzten Spielen. Das Spiel gegen Mainz war jetzt, glaube ich, die erste Niederlage seit 6-7 Spielen oder so. Aber ja, du trittst halt auf der Stelle, wenn du dann gegen die unteren Teams, wenn du da die 3 Punkte nicht einfährst, andere Teams machen es halt. Also die holen die Punkte, die wollen in die Champions League. Und jetzt hast du es da echt ganz schön eng mit 38 Punkten aus 24 Spielen. Das sind ein bisschen mehr als 1,5 Punkte im Schnitt. Das wird schwierig, damit in die Champions League zu kommen.
So ist es. Du hast die Tore angesprochen. Ich würde ganz gerne einmal auf die Laufleistung zu sprechen kommen, also in die Statistiken reingehen und das auf Personen bezogen. Wenn du dir die Top 5 Distanzproduzenten anguckst, dann stelle ich fest, es sind 4 Mainzer dabei und an Platz 5 der erste Leipziger, nämlich Xavi. Und das ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Antwort auf deine Ausführung. Die gewinnen ihre Spiele halt durch ganz, ganz viel Einsatz und Leidenschaft. Sie spielen, ich zitiere dich, nicht die Sterne vom Himmel, dem würde ich beipflichten, aber sie laufen dir halt die Sterne vom Himmel. Und das ist auch wieder dieses Thema Einsatz, mehr wollen. Insgesamt, wenn man sich das dann anguckt, das finde ich dann ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, schon fast irreführend, laufen beide Teams dann gleich viel. Aber das wird halt anders wegkompensiert. Und was man halt auch sagen muss, ist, die Leipzig, also anders wegkompensiert, indem man mehr wechselt. Denn die Leipziger wechseln 5-mal und die Mainzer nur 2-mal. Also das ist schon insgesamt, das reicht so einfach nicht, um auf deine Eingangsfrage zurückzukommen und dann vielleicht dieses Spiel schon fast zuzumachen. Für Rose wird die Luft ganz, ganz dünn. Und ich sehe da auch einen Trainerwechsel passieren. Und wenn nicht jetzt unter der Saison, dann womöglich zur neuen Saison.
Ja, das denke ich auch, wenn das so weiterläuft, ist spätestens im Sommer auf jeden Fall Schluss. Dadurch, dass Leipzig aber eben ganz krasse Ambitionen hat, gehe ich davon aus, wenn sich da kein Aufwärtstrend einstellt, dass sie sich vorher schon trennen werden, weil die Champions League, wenn die in Gefahr ist, das ist für Leipzig finanziell jetzt gar nicht so ein großer Unterschied, weil die sind natürlich einfach irgendwie anders auch finanziert, die brauchen das nicht unbedingt, aber du kriegst halt diese ganzen Spieler, die du jetzt hast, die werden unruhig. Also ein Xavi, wenn der nicht in der Champions League spielt, dann kannst du aber sicher sein, dass sein Berater aber jeden Tag auf deiner Matte steht und dich fragt, wen wollt ihr denn jetzt holen, dass das nächstes Jahr besser wird, weil ich habe hier ungefähr 20 europäische Top-Teams oder 10, die würden den sofort nehmen und der hat auch Bock, um Titel mitzuspielen. Und wenn ihr das hier mir nicht bieten könnt, auf Wiedersehen, weil den Spieler holst du nicht, indem du sagst, ja, die nächsten Jahre wollen wir in der Euroleague richtig angreifen. Da wollen wir richtig stark spielen, weil diese Champions-League-Saison war auch komplett für einen Eimer. Mhm. Da war nicht viel zu holen. Und wenn die Spieler dann keine Perspektive mehr sehen, kann ich mir vorstellen, dass Spieler von einem Format wie Xavi oder auch ein Šeško, dass die irgendwann sagen, ich vertraue dem jetzt nicht mehr ganz, ich weiß noch gar nicht, wer im Sommer auf der Trainerbank sitzt, hör dich doch schon mal um, Herr Berater, weil irgendjemand wird schon 60, 70 Millionen überhaben und zur Not ist es Manchester United.
Ja.
Oder Chelsea. Zur Not macht einer dieser beiden Vereine, macht die Schatulle auf. Army. Ja, wirklich.
Gut, hast du zu dem Spiel noch irgendwas oder wollen wir zum nächsten hüppen?
Irgendwas ist mir gerade noch eingefallen und ich habe es aber vergessen. Nee,
wir können noch mal auf die Tabelle gucken, was die beiden Mannschaften angeht, denn
das können wir auch gleich machen. Als Spielstatistik, die ich auch erschreckend finde für eine vermeintlich spielstarke Mannschaft wie Leipzig, 78% ja. angekommene Pässe. Das ist zu dünn mit dem, was du da auf dem Platz hast. Alleine die vorne, die das Dreigestirn, Xavi, Openda und Šeško, da musst du mehr draus machen als 78% Ballbesitz. Das ist irgendwie, das funktioniert auch oft. Passquote, genau. Du musst halt dominanter auftreten mit dem Kader, den du da zur Verfügung hast. In der Tabelle bedeutet das, dass Mainz sich unter die Top 4 schiebt, aktuell noch. Wir müssen noch auf das Freiburg-Spiel warten. Das heißt, alle Angaben ohne Gewähr. Und selbst die Wolfsburger, können wir gleich mal überleiten zu dem Spiel, schieben sich an Leipzig ran und sind nur noch einen Punkt entfernt, genauso wie die Gladbacher. Es ist aber eigentlich auch ein bisschen geil, wer sich da so tummelt, ne? Also, dass jetzt irgendwie Frankfurt und Mainz und in den Top 4 sind, das ist schon sehr wild. Aber dass dahinter dann auch noch irgendwie Wolfsburg, Gladbach, Stuttgart, Dortmund kommen, das Mittelfeld ist richtig knackig dieses Jahr.
Ja, wir können mal noch einen ganz kurzen Ausblick wagen, der in die nächste Saison ragt. Tun wir einfach mal so, als würde Mainz international landen. Vielleicht nicht unbedingt in der Champions League, also wir müssen jetzt mal die Kirche im Dorf lassen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass selbst die Euroleague den Mainzern gar nicht mal so gut tun würde, weil dieser Kader in der Breite.
Der ist dünn.
Genau, der ist nicht gut genug besetzt. Du merkst es jetzt schon, die eben von dir angesprochene Achse, wenn ein Amiri oder ein Burkhardt ausfallen, dann wird es ganz schön dünn da in Mainz. Und sie wären nicht die erste Mannschaft, die dann in der Folgesaison nach Erreichen des internationalen Geschäfts direkt gegen den Abstieg spielen oder sogar absteigen. Das jetzt nur mal so vorweggeschickt. Da haben einfach Mannschaften wie Frankfurt, Leipzig und Wolfsburg ein anderes Polster, auf das sie zurückfallen können.
Ja, gut. Das auf jeden Fall sehe ich auch so. Lass uns zum nächsten Spiel gehen. Wir haben die Bremer gegen Wolfsburg. Der Abwärtstrend einer Mannschaft setzt sich auch hier fort und das ist auch hier die Heimmannschaft. Ihr konntet euch schon denken, weil es gab ja keine Heimsiege diesen Spieltag. Bremen unterliegt Wolfsburg nach eigentlich keinem schlechten Spiel. Das kann man nicht anders sagen. Ole Werner hat es auch gesagt nach dem Spiel. Er hat eigentlich eine dominante Werder-Mannschaft gesehen und wenn sie die Tore machen und die Chancen waren mehr als genug dazu da, da gab es 2-3 Szenen, da musst du den Ausgleich machen. Bremen gerät relativ früh in Rückstand durch Wimmer in der 6. Minute. Die haben so viele Möglichkeiten, den Ausgleich zu machen und kriegen es einfach nicht hin. Und dann wieder ein frühes Tor in der 2. Halbzeit, wieder Wimmer, schöner Fernschuss, schweißt da gut in den Giebel. Ja, und dann wieder zurückzukommen, selbst dann waren die Möglichkeiten immer noch da, aber sie belohnen sich einfach nicht für die Leistung. Deswegen würde ich eigentlich fast sagen, Ergebniskrise bei Bremen. Spielerisch ist die Mannschaft jetzt nicht irgendwie tot oder in einem Loch, so wie das vielleicht bei Leipzig teilweise aussieht. Aber ja, die müssen wieder anfangen zu punkten. Die letzten Spiele sehen dünn aus.
Ja, definitiv. Wenn du jetzt auch noch den DFB-Pokal hinzuziehst. Unter der Woche ist man ja auf der Alm gegen die Arminia rausgeflogen. 2-1, dann ist die Ergebniskrise handfest. Und ich meine sogar, es war der Kommentator beim Pokalspiel, der sagte, hör mal, in Bremen müsste der ein oder andere jetzt schlaflose Nächte bekommen, denn da war doch mal was. Der letzte Abstieg, ja. eine richtig, richtig gute Hinrunde. In der Rückrunde hat man dann aufgehört, Fußball zu spielen, weil das Ziel war ja vermeintlich erreicht, nämlich den Klassenerhalt zu schaffen. Und man ist am Ende tatsächlich noch durch eine unglaubliche Negativserie abgestiegen. Also so ein bisschen gebranntes Kind ist Werder Bremen an der Stelle. Jetzt gucken wir uns die Tabelle an und stellen fest, da müsste es wirklich schon mit dem Teufel zugehen.
Ja,
weil
es sind
14 Punkte im Moment auf dem direkten Abstiegsplatz. Und Pauli, Bochum, Kiel und Heidenheim punkten jetzt auch nicht gerade wie die Weltmeister. Bei noch, weiß ich nicht, 10 verbleibenden Spielen ist das doch recht unrealistisch. Aber dennoch, es ist eine handfeste Krise und in Bremen ist gerade echt Unruhe.
Ja, das kann man nicht anders sagen. Die letzten 10 Spiele zeigen eigentlich auch schon, wie es um Werder Bremen steht. Das sind 7 Niederlagen inklusive des DFB-Pokals in 10 Spielen. Nur ein Sieg, 2 Unentschieden. Ausgerechnet gegen starke Mainzer konnte gewonnen werden. Aber ansonsten verlierst du gegen Hoffenheim, gegen Augsburg, gewinnst nicht gegen Heidenheim. Das sind so die Spiele, wo man dann immer davon spricht, die musst du eigentlich gewinnen, wenn du irgendwie sagst, du möchtest dich vom Abstiegskampf fernhalten und gleichzeitig vielleicht Interesse oben anmelden. Absolute Ergebniskrise, 5 Niederlagen in Folge. Das sieht nie gut aus, völlig unabhängig, gegen wen man spielt. Und ja, es waren keine schlechten Gegner dabei mit Bayern, Freiburg und Wolfsburg, aber es waren jetzt auch keine unbesiegbaren dabei. Abgesehen von den Bayern. In dem Fall, das ist nicht wert, das Kragen weiter, aber gegen andere Teams sollte das doch ein bisschen besser aussehen. Ich habe mir noch gar nicht angeguckt, gegen wen es als nächstes geht und wer da so auf Werder wartet. Ja gut, Leverkusen. Das wird dann wahrscheinlich die 6. Niederlage in Folge und dann haben wir auch Gladbach und Kiel. Boah, also der sieht schon ganz schön knackig aus jetzt in den nächsten 5 Spielen, unter anderem Leverkusen, Frankfurt, Stuttgart. Ich prognostiziere stürmische Zeiten für Werder Bremen.
Du, weißt du, was ich prognostiziere? Ein ziemlich lustiges Vereinswappen. Wenn du nämlich dir mal die Aufstellung anguckst, dann wirst du feststellen, Marius Müller stand ja im Tor auf Seiten der Wölfe. Wenn du dir dann mal das Profil von Marius Müller bitte kurz live reinziehen magst, um zu gucken, ja, bei welchem Verein der schon war, dann wirst du feststellen, angefangen hat er beim TV Lampertheim. Und ich finde, dieses Vereinswappen sieht halt einfach aus wie aus so einem Mobile-Game Guild Wars,
oh ja,
oder irgendwie sowas. Also
das ist wirklich so ein generisch erstelltes Vereinslogo, ja, sieht wild aus.
Den
haben sie von Schalke geholt, ne? Schalke, ja, letztes
genau,
Jahr bei Schalke gespielt. Ja, aber ein gutes Spiel gemacht. Der hat stark gehalten. Der hat ein paar richtig gute Dinger da rausgefischt, sodass Wolfsburg am Ende als Sieger vom Platz geht. Klopfen oben an die europäischen Plätze an. 7. Platz ist die Conference League wahrscheinlich, wenn sich die dementsprechenden Teams, die im DFB-Pokal noch rumtouren, für Europa qualifizieren. Da sind jetzt. Wenn Leverkusen das gewinnt, dann ist der 7. Platz wieder europäisch. Aber im DFB-Pokal können wir kurz nochmal die Ergebnisse jetzt komplettieren, weil ja alle Viertelfinals durch sind. Stuttgart setzt sich durch, Leverkusen setzt sich durch, Bielefeld setzt sich natürlich durch und Leipzig. Das heißt, für Leipzig und Stuttgart stand jetzt auch noch eine gute Möglichkeit, sich für die Euroleague zu qualifizieren über den DFB-Pokal. Das ist doch weiterhin so, oder? Der Sieger ist qualifiziert, aber der Finalist nicht automatisch, korrekt, sondern dann geht es an den 7. Platz. Okay. Das heißt für Stuttgart und Leipzig noch eine gute Möglichkeit, auf dem zweiten Bildungsweg sozusagen da noch reinzurutschen. Dann haben wir die DFB-Pokalspiele auch komplettiert. Ich glaube, heute Abend, wird das nochmal ausgelost oder steht, das wird heute Abend ausgelost, glaube ich.
Ausgelost, ja, es wird nochmal ausgelost.
Spannend. Ich drücke der Arminia die Daumen, dass sie ein Heimspiel bekommen und auf der Alm es abgehen kann. Kann man denen ja eigentlich nur wünschen, dass sie irgendwie vielleicht einen formschwache Leipziger bekommen, bevor sie den Trainer rausgeworfen haben und dann gehen die einfach ins Finale. Finde ich geil.
Finde ich gut. Bittersweet, ey. Das hätten wir sein können. Aber gut. Wir bleiben bei der 3-9. Wir bleiben in der Bundesliga und wir haben noch ein Spiel mitgebracht.
So sieht es aus. Ich muss kurz auf meinen schlauen Zettel gucken. Wir haben natürlich das Topspiel.
Natürlich.
Wir haben das Topspiel Frankfurt gegen Leverkusen. 18:30 Samstagabend und wieder mal ist die Kragenweite nicht die richtige für die Frankfurter Eintracht, nachdem sie gegen die Bayern schon nicht so ganz gut aussahen und eine relative Klatsche bekommen haben und unterlegen waren, muss man so sagen, passiert etwas sehr Ähnliches gegen Leverkusen. Das Spiel ist eigentlich nach gefühlten 30 Minuten schon vorbei, weil Leverkusen innerhalb von 7-8 Minuten dreimal trifft und dreimal schön trifft. Das finde ich, gerade das erste Tor von Teller, finde ich, ist ein sehr gutes Beispiel dafür, was Top-Mannschaften mit Verteidigung machen, die nicht nah genug an den Stürmern dran sind und das dann einfach mit gnadenloser Qualität bestrafen. Das ist ein Angriff, der sieht eigentlich gar nicht so brandgefährlich aus. Es ist jetzt nicht, dass Teller alleine aufs Tor zuläuft und irgendwie nur noch links oder rechts einschieben muss, sondern er hat zwei Verteidiger um sich rum, die schüttelt er ganz gut ab, verschafft sich Platz mit einem Haken und dann diagonal vom Körper aus in die andere Ecke unten links einfach platziert mit einem nicht zu harten, nicht zu laschen Schuss. Tor. Also wirklich, da siehst du, du hast eigentlich zwei Verteidiger in der Aktion. Beide können aber den Stürmer nicht so stellen, weil er einfach eine gute Bewegung drauf hat. Und mit dem Tempo, was Teller auch hat, haben sie keinen Zugriff und dann macht er ihn einfach rein. Ja, das ist so dann auch dieser Qualitätsunterschied, den viele Bundesligisten nicht so im Kader haben oder zumindest nicht in der Kaderdichte, dass auch ein Teller, der jetzt auch nicht unbedingt der absolute Stammspieler ist, dass der solche Tore halt schießt. Und ja, dann legen noch Mukiele nach einer Ecke und Schick nach einer sehr schönen Kombination. Langer Ball von Xhaka auf Grimaldo, glaube ich, der schön ablegt und Schick mit seinem starken linken Fuß einschiebt. Und dann steht schon 3-0.
Ja, das ging schnell. Ich meine, da ist dann die Eintracht auch innerhalb kürzester Zeit, ich will nicht sagen auseinandergebrochen, aber das ging dann doch recht zügig, dass in der 26., in der 29. und in der 33. Minute 7 Minuten gereicht haben. Sollte man meinen, Ikitike hat dann aber kurz vor der Halbzeit in der 37. Minute noch den Anstoß gemacht, sodass Hoffnung bestehen durfte, ehe dann in der 62. Alex Garcia zum 4-1 trifft. Ich habe eine Szene mitgebracht, die hat mich ein bisschen aufgeregt. Und zwar
Mukiele?
Nee, das hat mich auch aufgeregt, weil den hatte ich bei Kickbase, den habe ich ihn irgendwann verkloppt und jetzt spielt er und schießt Tore. Nee, mich hat
auch. Ich wollte auch eher auf seinen Fehler ansprechen vor dem Ikitike-Treffer.
Ach so,
ja,
gut.
Weil das war natürlich, das war nix.
Das war nix. Ich wollte noch vor das 0-1, irgendwie Minute 15, 16 war das, glaube ich. Zweikampf im Mittelfeld, recht handelsüblich, Skiri gegen Xhaka. Skiri kommt ein bisschen zu spät und will sich sofort entschuldigen. Xhaka schlägt Skiri die Hand weg und redet auf den Schiedsrichter ein ohne Ende. Es kommt dann infolgedessen auch zu einer Rudelbildung. Wahita, alle schubsen mit, völlig unnötig. Und ich denke mir, das ist wieder so typisch Granit Xhaka. Der soll auch einfach die Entschuldigung annehmen und weitermachen. Er ist doch viel besser als das. Er spielt dieses Foul selber 16 Mal in diesem Spiel. Übrigens später in Halbzeit 2 genau das gleiche, wenn nicht sogar ein bisschen roher, geht er zu Gange. Und ich denke mir so, das ist, und dann auch noch auf den Schiedsrichter einzureden und nicht aufzuhören und einfach nur rumzustänkern. Ja, jetzt werden die Leverkusen sagen, das gehört zu seinem Spiel und besser hast du so einen in deinen Reihen als beim Gegner, bla bla bla. Ich find's furchtbar.
Ja, kann ich nachvollziehen. Geht mir aber genauso, wenn der in meiner Mannschaft spielen würde, dann würde ich einfach denken, das ist einfach der geilste Typ aller Zeiten und der nervt so schön die Gegenspieler, so wie das in ähnlicher Form ja auch manchmal Davy Selke macht, mit seiner Art, der auch gerne provoziert und einfach seine Spieler damit pusht, seine Mitspieler. Gehört irgendwie so dazu, so ein paar Nicklichkeiten. Aber auch ein gutes Beispiel für die Kapitänsregel. Weil Xhaka ist nicht Kapitän. Obwohl doch, der ist wahrscheinlich dann der Stellvertreter, weil Radetzky Kapitän ist und er ist dann wahrscheinlich der Feldspieler, der mit dem Schiedsrichter agieren darf. Na gut, wäre aber auch sehr dumm von Leverkusen, da Xhaka nicht zu benennen, weil dann würde der halt jedes Spiel eine gelbe Karte schon mal eigentlich dafür bekommen, dass er trotzdem mit dem Schiedsrichter spricht. Sehr kommunikativer Typ auf dem Platz. Ich mag den persönlich, nicht persönlich, ich kenne ihn nicht, ich mag ihn als Spielertypen sehr, sehr gerne. Nach wie vor einfach immer noch der Königstransfer, muss man wirklich sagen, ne? Wenig finanzielles Risiko und du hast einfach wirklich so einen Spieler, der bei Arsenal ausrangiert wurde und der zieht da jetzt die Fäden, macht eigentlich fast jede Minute in deinem Spiel. Schön, dass der wieder in der Bundesliga ist, auch wenn er dich jetzt vielleicht ein bisschen erzürnt hat.
Ja, genau so kann man es sagen. Ansonsten zum Spiel, wenn man sich auch die Statistik anguckt, klar, 4-1, das ist das Endergebnis, die Tore sprechen für sich. Beide Mannschaften sind ähnlich viel gelaufen, 113, 114 Kilometer. Die Passquote war bei den Leverkusenern wenig überraschend, mit 85% doch besser als bei Frankfurt. Leverkusen hatte mehr Ballbesitz mit 60% und hat am Ende auch mehr Standards rausgespielt. Also eigentlich alles, ja, wie soll ich sagen,
Auftritt.
Genau, eigentlich alles passend zum Ergebnis. Es war kein Spiel, von dem man jetzt sagt, da passt das Ergebnis überhaupt nicht zum Spiel. Ganz im Gegenteil. Frankfurt, finde ich, merkt man immer noch an, dass der Weggang von Marmoush doch ein riesiges Loch hinterlassen hat. Wahi, der vermeintliche Ersatz, das ist aber auch wirklich ein Paket, was er schultern muss, hat dieses Mal das erste Mal von Beginn an spielen dürfen, hat sicherlich zwei, drei Aktionen gehabt, wo man sehen konnte, gut, Fußball spielen kann der schon, aber der hat halt nicht diesen direkten Impact aufs Spiel. Es wirkt so, als ob der mit seinen 22 Jahren die Rückrunde dieser Saison noch braucht, um überhaupt anzukommen. Ich schätze mal, nächste Saison funktioniert er dann auch.
Ja, das kennen wir ja bei Frankfurt auch von Ekitike. Die kriegen das immer gut hin, solche Spieler dann zu integrieren. Geht halt nicht von heute auf morgen, muss man ein bisschen Geduld mitbringen und dann zahlen sie das oftmals doppelt und dreifach zurück, gerade die Stürmer in Frankfurt. Und ja, Marmoush zu ersetzen, ich meine, der ist jetzt schon einige Spiele nicht mehr da und der ist immer noch Platz 3 unter den Top-Torschützen der Bundesliga mit 15 Treffern in 17 Spielen. Wie willst du das auch mal eben 1-1 ersetzen? Das geht nur, wenn du ganz tief in die Tasche greifst und dann muss der Spieler auch erstmal Bock haben, zu Frankfurt zu wechseln. Das heißt, sie müssen ein bisschen kreativer sein. Die holen sich dann Spieler, die irgendwo vielleicht schon mal vorm Scheitern standen und nicht den ganz nächsten großen Sprung gemacht haben. Den machen sie dann bei Frankfurt und dann klingelt die Kasse in anderthalb Jahren wieder, wenn es wieder auf die Insel geht. Da kann man doch einfach schon mal darauf warten, bis der nächste Scheck rübergeflattert kommt, weil das hat ja fast schon Schema bei den Frankfurtern. Tabellarisch bedeutet das leider, dass Leverkusen zwar immer noch nur ein Spiel verloren hat und trotzdem aber weiterhin 8 Punkte hinter den Bayern steht und die so langsam und bummelig so das Weißbier schon mal kalt stellen, die GoPros an die großen Paulaner Gläser befestigen. Es sind zwar noch 10 Spieltage, aber ich sehe die Bayern nicht mehr einbrechen. Und das direkte Duell hat stattgefunden, konnte Leverkusen leider nicht für sich entscheiden, auch wenn es verdient gewesen wäre. Der Abstand ist zu groß. Was sagst du? Kommt da nochmal was? Wird das nochmal eng? Oder bummelt sich das jetzt so Platz 1, Platz 2 bis zum Rest der Saison ein und da passiert nicht mehr viel?
Da passiert nicht mehr viel. Ich meine, du musst dir das Restprogramm von den Bayern angucken. Einige haben jetzt auf die Stuttgarter gehofft am Freitag. Das ist nichts geworden, wie wir wissen. Und dann hast du jetzt Bochum, Union, Pauli, Augsburg. Dann hast du Dortmund. Dortmund in München ist traditionell immer schwierig. Dortmund in der Verfassung der aktuellen Saison ist 5-0 Bayern. Dann kommen Heidenheim, Mainz. Okay, könnte man jetzt sagen, freche Mainzer in München, wacht mal ab. Dann musst du nach Leipzig, in der Saison überhaupt gar kein Problem. Gladbach ist zu Gast. Gut, Gladbach-Bayern kann man sagen, das sind immer irgendwie so ähnlich wie Frankfurt-Bayern-Geschichten, da kann alles passieren. Und zum Abschluss geht es nach Hoffenheim. Also ich sehe da überhaupt nichts mehr passieren.
Nee, das denke ich auch. Leverkusen hat natürlich die Möglichkeit, was Lustiges zu machen, indem sie Bayern aus beiden Pokalen raushauen. Da gucken wir jetzt am Mittwoch mal, was passiert. Also morgen, wenn die Folge rauskommt, dann ist es schon soweit. Und das, da müssen wir unsere Pläne noch mal ein bisschen schärfen, aber das möchte ich mir auf jeden Fall irgendwo angucken. Weil das wird lustig. Also Leverkusen, Xabi Alonso, der Angstgegner der Bayern aus den letzten Jahren, da geht was. Und um da jetzt schon mal hier das Stromberg-Comeback so ein bisschen vorzubereiten, habe ich nämlich letztens gerade gesehen, es kommt ein neuer Stromberg-Film raus. Ich weiß nicht, ob das gebraucht hat. Ich werde mir wahrscheinlich trotzdem angucken, aber erstmal am Mittwoch, diese Woche und nächste Woche jeweils. Nee, das ist Quatsch. Diese Woche Mittwoch, nächste Woche Dienstag. Champions League Leverkusen gegen die Bayern.
Das wird großartig. Ich habe richtig Bock drauf. Ich habe auch Bock drauf, drüber zu sabbeln. Und das machen wir auch mit Sicherheit in der nächsten Folge.
So ist es. Dann lass uns das doch für heute dabei belassen. Wir freuen uns auf eine spannende Champions League Woche. Die anderen Teams müssen auch noch ran. Ich habe meinen Kopf nicht so parat gelegt, dass ich dir sagen kann, wann Dortmund spielt. Auch am, nee, nicht auch, weil die Bayern und Leverkusen spielen ja Mittwoch. Am Dienstag spielt Dortmund zu Hause gegen Lille. Hier quietschen ein paar Türen, weil ich glaube, das Essen wird gleich geliefert. Das ist also das perfekte Timing. Und dann war es das auch schon mit deutschen Bundesliga-Teams, mit Bundesliga-Teams in der Champions League. Lukas, es war mal wieder eine Freude. Genieß das Essen. Ich hoffe, du ballerst dir jetzt ordentlich Käse rein in der Schweiz bei deinem Dinner. Ich weiß gar nicht, was es bei uns gibt. Ich glaube, gebratenen Reis haben wir uns bestellt. Lecker, lecker.
Oh Gott, oh Gott. Viel Spaß mit deinem gebratenen Reis, lieber Lutz. Es hat wieder Spaß gemacht. Wir hören uns nächste Woche. Selbe Zeit, nicht selber Ort. Adieu.
Adieu. Tschüssi.